D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Und diese eine Stunde Film, liebe Freunde, wird heute Abend mehr oder weniger gar nicht ausreichen, um all das unterzukriegen, was ich euch gerne erzählen würde. Es ist ein Ausnahmedonnerstag in dieser Woche, sowas haben wir selten. 15 Filme, die starten, unmöglich, davon auch nur die interessantesten in dieser einen Stunde Film unterzukriegen, zumindest wenn man sie ausführlicher besprechen wollen würde. Deshalb gibt es einige der Neustarts in dieser Woche in so einer Art Film-Kurzabriss, mehr wird einfach nie möglich sein, denn es gibt nicht nur 15 Filme, die starten, wir haben auch noch zwei hochkarätige Gäste heute Abend in der Sendung, auf die ich mich extrem freue. Zum einen kommt Fritzi Haberland zu uns, die ist seit Donnerstag schon im Kino mit dem extrem bewegenden Nazi-Euthanasie-Drama Nebel im August, und dann kommt Jannis Niewöhner auch noch heute Abend in die Sendung, der startet jetzt am Donnerstag mit dem Familiendrama Jonathan in den Kinos. Geht um einen jungen 23-jährigen Typ, der den heimischen elterlichen Hof ganz alleine führen muss, irgendwo auf dem platten Land. Sehr zerrüttete, extrem schwierige Familienverhältnisse. Ganz toll gespielt von Jannis. Er also heute Abend neben Fritzi Haberland auch unser Gast. Dann haben wir Anna Wollner losgeschickt, um sich zu gruseln. 17 Jahre nach Blair Witch Project startet jetzt am Donnerstag, das ist einer dieser 15 Filme, die Fortsetzung, heißt einfach nur Blair Witch. Anna hat den Film gesehen und sie hat auch die Macher getroffen. Und dann müssen wir unter anderem noch versuchen, in eine Auswahl an Filmen reinzugucken. Alle jetzt neu ab Donnerstag im Kino, zum Beispiel Sausage Party, der mittelmäßig verstörende Animationsfilm von Seth Rogen. Dann außerdem Die Insel der besonderen Kinder, ist ein neuer Tim Burton Film, und zumindest ein Satz muss dann auch noch fallen zu dem Film Unsere Zeit ist jetzt. Das ist so eine Art Mockumentary-Komödie über den Rapper Crow. Das, wie gesagt, nur eine kleine Auswahl dessen, was in dieser Woche alles im Kino passiert. Es gibt genug zu tun. Ich bin Tom Westerholt. Vorhang auf, Bühne frei, auf geht's.
Ich habe Anlass zur Befürchtung, dass in dieser Anstalt Kinder getötet werden. Toni und Johann sind gestern Nacht gestorben.
Ja, das weiß ich.
Ja, und vorgestern waren sie noch. Sie haben sie doch selber noch gesehen. Die anderen Kinder haben mir erzählt, Schwester Kiefer hat denen beiden Himbeersaft verabreicht mit einem Medikament. Womöglich ist das kein Zufall.
Seien Sie versichert, Oberschwester Sophia, hier im Hause geschieht nichts ohne mein Wissen. Ich habe das von Herrn Kiefer aus Hadamar angefordert, um die Kinder zu erlösen. Dafür ist sie hier.
Selbst über 70 Jahre später ist es immer noch nahezu unvorstellbar, dass es solche Gespräche wie das hier wirklich gegeben hat. Gespräche in diesem Fall geführt zwischen Dr. Feithausen, gespielt von Sebastian Koch, und Oberschwester Sophia, gespielt von Fritzi Haberland. Und damit sind wir mittendrin im Film Nebel im August, der jetzt seit Donnerstag bei uns in den Kinos ist. Es ist eine Geschichte nach einem wahren Fall, den es damals gegeben hat, Mitte der 40er Jahre. Es ist der Fall des 13-jährigen Ernst Losser, der in diese Nervenheilanstalt eingeliefert worden ist, eingestuft als asoziales Kind, aus mehreren Heimen vorher wegen schlechten Benehmens rausgeflogen, landet er also hier in dieser Nervenheilanstalt in Süddeutschland, wo sich Schwester Sophia ihm annimmt, einem Jungen, der sehr hilfsbereit ist, der sehr schnell sich für die anderen Kinder im Heim einsetzt und der lange Zeit natürlich keine Ahnung hat, was in dieser Nervenheilanstalt wirklich passiert. Ganz ähnlich wie auch diese Oberschwester Sophia lange nicht gewusst hat, was in dieser Nervenheilanstalt passiert. Im Rahmen des damaligen Euthanasie-Programms der Nazis, in diesem Fall abgekürzt T4, das stand für die Tiergartenstraße in Berlin, dort saß das entsprechende Amt der Nazis, das dafür zuständig war, dieses Euthanasie-Programm voranzuschreiten. Unter diesem Codenamen wurden Menschen in Nervenheilanstalten wie dieser hier in Süddeutschland gesammelt und dann systematisch umgebracht, in diesem Fall, wie gerade gehört, sogar Kinder, teilweise Kinder mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, teilweise Kinder mit psychischen Erkrankungen. All das wurde damals über einen Kamm geschoren. Es war die Rede von menschenunwürdigem Leben und wie gerade eben im Filmausschnitt gehört von diesem Dr. Feithausen, sprach man davon, die Kinder zu erlösen. Es ist ein Teil der nationalsozialistischen Geschichte, der oft verdrängt worden ist, der oft verleugnet worden ist, weil man sich das bis heute teilweise nicht vorstellen möchte, dass die Nazis auch zu solchen Gräueltaten an Kindern in der Lage gewesen sind. Dafür sind Filme wie dieser hier, Nebel im August, wichtig und auch richtig, sie auch heute, 70 Jahre nach Kriegsende, immer noch zu drehen und vor allen Dingen auch in den Kinos zu zeigen. Speziell einen Film zu machen über dieses grauenvolle, schreckliche Euthanasieprogramm der Nazis und es dann auch noch mit einem Kind als Hauptdarsteller zu drehen, was übrigens ein Fall ist, der damals den Amerikanern nach der Besetzung Deutschlands in die Hände gefallen ist. Die haben diese Unterlagen gefunden und haben aufgrund dieses Ernst Losser und seiner Geschichte überhaupt erstmals damals Notiz davon genommen, was für Ausmaße dieses Euthanasieprogramm der Nazis gehabt hat. Empfehlung, läuft seit Donnerstag, euch den Film anzugucken und wir sprechen gleich mit einer der Hauptdarstellerinnen aus dem Film. Kommt zu uns in die Sendung, freue ich mich riesig. Fritzi Haberland im Film Oberschwester Sophia. Gleich sprechen wir über Nebel im August.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Gerade eben haben wir in eine Stunde Film bei der Radio Wissen über den Film Nebel im August gesprochen und ich bin ganz froh, dass wir heute Abend eine der Hauptdarstellerinnen, behaupte ich, gucken, ob sie es selber auch so sieht, aus dem Film zu Gast haben. Fritzi Haberland ist da. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich freue mich.
Hauptrolle, klar, natürlich Ernst Losser, die Hauptrolle, wenn man so will, aber es gibt ja schon noch ein paar andere entscheidende, wichtige Figuren und die Oberschwester, die du spielst, würde ich schon der Kategorie Hauptrolle zuordnen, zumindest was die Bedeutung angeht, oder?
Ja, also ich nehme es mal als Lob, dass so viele riesige Szenen hat sie ja nicht, aber dass das so einen Eindruck bei dir hinterlassen hat, das freut mich natürlich.
Es geht ja wieder mal so um die Frage der Schuld. Die Schuld des Einzelnen, die Kollektivschuld und die Oberschwester, die du spielst, hängt ja im Film genau zwischen Baum und Borke. Einerseits ist sie in diesem Kinderheim, um den Kindern dort oder auch den behinderten Menschen zu helfen. Andererseits weiß sie ja aber genau, was in diesem Heim auch vor sich geht. Diese Zerrissenheit dieser Figur. War das so ein Reiz für dich, sich damit zu beschäftigen?
Ja, natürlich. Aber es gab viele Gründe, warum ich das jetzt gerne spielen wollte. Aber was mir an der Figur schon gefallen hat, ist, obwohl ich sonst eigentlich gar nicht so denke, dass sie irgendwie doch eher zu den Guten gehört. Ja, das hat mir irgendwie, weil die Geschichte ist so grausam und so, dass das eben auch alles noch wahr ist, war ich irgendwie sehr dankbar, eine Figur zu spielen, die das durchschaut und erstmal ablehnt und das nicht verstehen kann, was da passiert, beziehungsweise nicht verstehen will und sich dagegen in ihrem Rahmen auflehnt, dass sie das nicht schafft und dass sie dann irgendwie auch einwillig da nicht mitzumachen, aber dort in dieser Heilanstalt zu bleiben, das ist sicherlich ein Konflikt dieser Figur. Es wird ja nicht ganz auserzählt, aber ich habe mir das halt immer so erklärt, sie will halt wirklich bei diesen Patienten bleiben, das ist ihr Platz, das sagt sie, glaube ich, auch sowas, so lange Trost spenden, wie es geht und bleibt bei diesen Menschen, die ja sonst gar nichts mehr haben.
Ja, ihr habt den Film letztes Jahr im Mai, Juni gedreht und zwar größtenteils in Mülheim bei Warstein in der Deutschordenskommune Mülheim. Das ist tatsächlich ein Kinderheim gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich finde das ganz interessant, dass ihr diesen Film an einem Ort gedreht habt, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich Kinderheim war.
Ja, also das war ein ganz toller Ort. Also man spürte da auf jeden Fall in diesen Mauern, muss man wirklich sagen, irgendwie Geister oder einen Geist. Ich fand das ganz toll. Das hat sehr geholfen, um um diese Atmosphäre des Films zu kommen.
Ich bin, als ich den Film gesehen habe, dann raus nach Hause und habe in den Tagen danach mit einigen Freunden mich unterhalten und gesagt, Mensch, ich habe einen Film gesehen und wusstet ihr das? Und ganz interessant ist, dass viele gesagt haben, ja, Euthanasieprogramm, klar, weiß man darum. Die brutalen Zahlen, die auch der Film nochmal zutage bringt, haben viele dagegen nicht so im Kopf. Es ist eher was ja, da war was, aber mit dem Namen Ernst Losser konnte überhaupt niemand irgendwas anfangen. Wie ging es dir, als du das Drehbuch bekommen hast?
Also auch ich würde sagen, ich natürlich, weißt du auch schon, allein da ich in der DDR aufgewachsen bin, wusste man ja doch, also wir waren ja doch recht aufgeklärt und Euthanasie, das war mir absolut ein Begriff, aber einzelne Schicksale kannte ich nicht und das von Ernst Losser auch nicht. Und insofern war ich, als ich dann auch das Drehbuch gelesen hatte und mich ein bisschen kundig gemacht hatte, sehr froh, dass man ihm jetzt hier ein Denkmal setzt mit diesem Film, weil ich glaube, der steht ja für etwas, ne? Für eine Ungerechtigkeit und für ein Menschenleben, was viel zu früh beendet wurde. Und das ist natürlich ganz toll zu wissen, das gab dem, das sind auch alle, also da kann man ja gar nicht ja, dagegen irgendwas sagen, das gab den und das war ein Verbrechen und jetzt gibt es diesen Film und das ist wichtig, dass es den Film gibt, glaube ich.
Hast du das Gefühl, dass wir uns filmisch besser mit den dunkelsten Kapiteln unserer Geschichte auseinandersetzen vielleicht als andere, ich sage bewusst Völker, also wenn man sich zum Beispiel den Umgang der Amerikaner, den filmischen Umgang, die filmische Aufbereitung der Amerikaner anguckt mit dem Thema Sklaverei, millionenhafte Tötung der Indianer, der Umgang mit der gesamten Rassenfrage in den USA. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir aus irgendeinem Grund filmisch härter an unsere dunkle Vergangenheit rangehen, als es andere tun.
Ja, vielleicht. Davon abgesehen, es ist ja noch nicht so lange her, auch wenn viele behaupten, es wäre ja schon wahnsinnig lange her. Also man muss ja nur hier durch Berlin gehen und du siehst so viel, was dich an die Zeit erinnert. Oder eine Großmutter lebt noch, die ist 1919 geboren, also die hat die Nazizeit nun wirklich komplett bewusst miterlebt. Also so, deswegen finde ich, ist das überhaupt noch nicht lange her. Und das andere, ich habe mir darüber auch mal Gedanken gehabt mit diesen dunklen Themen. Und ich habe dann so eine Erklärung gefunden, man sagt ja auch, wir sind so das Volk der Dichter und Denker, ne? Und ich habe manchmal das Gefühl, dieses Grübeln und dieses sich mit sich selbst auseinandersetzen und so und das Suchende, das ist vielleicht irgendwie unsere Natur, warum auch immer, aber es liegt uns eher als das Feiern, das Fröhlichsein, das Leichtsein. Das ist auch so, ne? So vielleicht liegt es auch am Wetter. Das wäre eigentlich ein guter Grund. Der würde mir einleuchten. Aber also irgendwie liegt das schon, glaube ich, in unserer Natur, sich mit sich selbst auch viel zu beschäftigen. Und das ist ja nun auch nicht das Schlechteste.
Ich versuche das mal zu übersetzen, was ich sehe, wenn ich es sage, weil im Radio kann es ja außer mir gerade niemand sehen. Wie reagierst du, wenn ich dich auf den legendären Jahrgang 99 anspreche?
Da freue ich mich.
Gut, es war zu hören. Nee, ich finde das wirklich.
Ich dachte, was kommt denn jetzt?
Ich finde das außergewöhnlich, weil ich ja nun euch alle schon, die ihr für diesen, kurz zur Erklärung, Jahrgang 99 meint den Abschlussjahrgang von Ernst Busch, der großen Berliner Schauspielschule. Da warst du dabei, David Striesow, Marc Waschke, Nina Hoss und Lars Eidinger natürlich nicht zu vergessen. Und wann immer ich mit einem von euch rede, habt ihr es immer noch nicht geschafft, irgendeinen Film oder irgendeine Arbeit abzuliefern, die man euch vorwerfen könnte.
Das ist ja toll.
Offenbar habt ihr alle tatsächlich ein Händchen dafür, Stoffe auszuwählen, die dieses ganz Besondere haben.
Naja gut, also erstmal waren ja noch viel mehr in unserer Klasse, die auch vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber auch tolle Leute sind. Aber es gibt auch welche, die ganz andere Sachen jetzt machen und so. Also das ist, wir stehen natürlich auch für ein bestimmtes, ja, dass wir alle Theater weiterhin machen zum Beispiel, dass wir uns deswegen die Stoffe natürlich auch genau aussuchen, weil wir nicht aufs Drehen angewiesen sind, sondern weil das Theater uns total wichtig ist und diese Ernsthaftigkeit des Berufs, die das Theater mit sich bringt. Also für mich war der Beruf erstmal mal Theater spielen und überhaupt sich mit Texten auseinanderzusetzen, mit Rollen, mit Figuren, Dinge in mir zu finden oder darstellen zu können, die mir komplett fremd sind. Und das ist für mich der Beruf. Und dass dann plötzlich der Film noch dazu kommt. Und da gibt es jetzt eben auch Rollen, die ich gerne spielen will, wo ich finde, dass sich das lohnt, dass man diese Energie aufwendet. Weil das ist ja jede Rolle, die du spielst, braucht ja viel von dir. Und deswegen suche ich mir die Sachen natürlich aus und bin aber eben auch total froh, dass wenn man nichts kommt beim Film, dass ich dann vielleicht wieder ein Theaterstück mache oder ich mache ja viel Lesungen und so. Also ich habe so viele Möglichkeiten, diesem Beruf nachzugehen und das empfinde ich als totales Glück. Ich bin heilfroh, dass ich das so machen kann und da eigentlich nie Panikattacken kriege.
Vielleicht macht das euren tollen Jahrgang 99 einfach aus. Viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Fritzi Haverland.
Ja, danke auch.
Besuch in der Sendung. Nebel im August, ganz toller. Ich unterstütze das, unterschreibe das. Sehr sehenswerter Film. Und bis hoffentlich ganz bald.
Ja, vielen Dank. Bis bald.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Eine Stunde Film hier bei D-Radio Wissen. 17 Jahre ist das mittlerweile auch schon wieder her. Da wurde uns im Kino ordentlich das Fürchten gelehrt. Blair Witch Project, wenn sich der ein oder andere von euch vielleicht freundlicherweise gruselig daran zurückerinnern möchte, hat damals die Horrorfilmlandschaft verändert. Ein Filmteam in den Black Hill-Wäldern in Maryland auf der Suche nach der Blair Witch-Hexe. Found Footage ist damals überhaupt zum ersten Mal groß geworden als Begriff. Diese Horrorfilme, die darauf aufgebaut sind, dass man dieses irgendwo verlorene, selbst gedrehte Material findet. Merkwürdige, angsteinflößende Dinge sind auf diesem Found-Footage-Material zu sehen. Wir sind gefühlt semi-live immer mit dabei und keiner weiß, ist das jetzt echt oder ist das am Ende doch ein Spielfilm. Das Rätsels Lösung war damals eine richtig fette Gänsehaut, später natürlich klar, alles gefaked, aber die Wirkung hat gesessen. Ab Donnerstag ist die zweite Fortsetzung im Kino. Über Blair Witch 2 müssen wir gar nicht reden, aber über Blair Witch 2016. Anna Wollner hat den Film gesehen und das Kreativduo dahinter gesprochen, Regisseur Adam Weingart und Drehbuchautor Simon Barrett. Anna, lässt sich so ein Erfolg von damals überhaupt nochmal irgendwie wiederholen?
Nein, und das wussten natürlich auch Barrett und Weingart, denn der erste Film, der ist einfach unwiederholbar.
Well, the interesting thing about the original film, which is not only a groundbreaking film in what the movie itself is doing, is that it had this groundbreaking marketing campaign. With like ancillary materials on the internet, which was still in its early stages back in 1999. So that was part of what made it so convincing. And it also had that companion TV documentary, The Curse of the Blair Witch, which totally made you feel like it was a real thing. Now in 2016, we've come full circle on the internet and we don't believe anything we read or see anymore. So we knew we couldn't do anything similar to that, and all our actors are on social media and we don't want to pretend they're dead anyway.
Hier musste also keiner seinen Tod vortäuschen, wäre ja in Zeiten von Facebook, Twitter und Instagram auch eher albern.
Naja, und doch haben sie aber ja in der Produktion das Blair Witch Mysterium irgendwie aufrechterhalten können, ne? Bei IMDb und auf der Startseite des Verleihs war der Film bis vor kurzem als The Woods gelistet. Wie schwierig war das im Jahr 2016, sowas Großes noch geheim zu halten?
Das ist schon eine Leistung, die ein sehr ausgeklügeltes Produktionsverfahren mit sich führte.
We were trying to kind of recreate how the first movie was special, but do that in a modern era kind of oversharing, where, you know, we would try to keep a secret that could be revealed for people. You know, how we did it was, you know, there were a lot of, like, minor things. You know, I created, you know, safe versions of the script and all the names were changed. But I mean, the main way we kept it secret is just by not talking about it.
Geheime Drehbücher, geheime Castings, das ging alles so weit, dass selbst der Kameramann und das technische Team am Set nicht wussten, warum sie eigentlich gerade in den kanadischen Wäldern sind und einen Horrorfilm drehen. Als dann auch wirklich im Dialog das erste Mal das Wort Blair Witch fiel, ist dem Kameramann vor Schreck auch direkt die Kamera aus der Hand gefallen, weil er dachte, oh mein Gott, wir werden alle sterben.
Ja, sowas trägt natürlich auch zur Legendenbildung bei, aber lass uns dann doch mal beim Film bleiben, also beim aktuellen. Kann denn der mithalten mit Film 1?
Es sind natürlich große Fußstapfen, die Blair Witch ausfüllen muss. Was es denn jetzt auch am Ende geworden ist, also eine Fortsetzung oder ein Remake, da ist der Film sich selber nicht so richtig sicher, denn die Story, die ist absolut vertraut. Ich hatte das Gefühl, ich habe wirklich so ein Déjà-vu im Kino, nur dass das irgendwie nicht mehr so wackelig und grobkörnig aussieht wie beim ersten Mal. Denn es geht am Ende um eine Gruppe College-Studenten im Wald. Es sind mysteriöse Dinge, die passieren, nur dass eben einer von denen der Bruder von Heather ist, also genau jener jungen Frau, die damals verschwunden ist in den Wäldern. Und was ja eben tatsächlich dann das Neue ist an diesem Film, dass es nicht mehr diese Wackelkamera hat, sondern dass die Jungs und Mädels wirklich top ausgerüstet sind mit Bluetooth-Geräten, die sie am Kopf direkt tragen. Also es ist auch gar nicht mehr so diese Frage, warum filmen die sich eigentlich die ganze Zeit, weil es vollkommen normal ist. Sie haben GPS-Systeme, um sich im Wald nicht zu verlaufen. Na gut, also irgendwann funktionieren diese GPS-Systeme nicht mehr und sie verlaufen sich trotzdem. Und sie haben selbst eine Drohne im Gepäck. Die Bilder sind also klarer, aber das Mysteriöse, das ist gleich. Diskutieren kann man tatsächlich nach diesem Film vor allem auch über die Qualität, aber natürlich auch über unsere Urängste. Also ich hatte damals beim Original schon Probleme, im Hellen durch den Wald zu laufen. Die hatte ich jetzt hier natürlich bedingt auch wieder. Ich war seitdem nicht nochmal im Wald, aber der Film spielt natürlich ganz bewusst mit unseren Ängsten.
If you are out in the middle of the forest, which we were frequently during shooting with just a flashlight, it's an inherently frightening feeling and it's an inherently frightening experience. So it was, so you know, so through sound design, you know, and all these other things, you know, it was important for us to try to recreate that for the audience, because I think there is something just inherently creepy about being alone in the woods in the dark and lost. And you know, so it was about kind of finding a new way to explore that.
Dennoch hatte ich so ein bisschen das Problem, dass bei mir die Angst nicht so richtig aufkommen wollte. Klar gibt es diese typischen Steingebilde, so Steinhaufen, die am Wegesrand liegen als Wegmarkierungen. Es hängen Holzgebilde am Zelt, die laufen im Kreis, kommen da raus, wo sie losgelaufen sind. Und das, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit geradeaus gelaufen sind. Das sind also diese bekannten Motive. Das war mal gruselig vor 18 Jahren, aber damit kannst du heute eigentlich nicht mehr wirklich eine Maus hinterm Ofen hervorheben. Vorlocken. Meine Gänsehaut war maximal ein Gänsehäutchen und relativ schnell wieder verflogen.
Also Anna Wollner sagt, müsst ihr nicht zwingend reingehen ab Donnerstag in Blair Witch. Es ist schwierig, so ein Kult-Original, was eine ganz spezielle Machart auch zum ersten Mal so gezeigt hat und dadurch ja so erfolgreich war, sowas dann einige Jahre später, in dem Fall 17 Jahre später, nochmal aufzuwärmen, nachdem es so viele Found-Footage-Filme gegeben hat. Also, wenn es nach Anna geht, dann guckt ihr am Donnerstag einen der 14 anderen neuen Filme.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ihr hört eine Stunde Film bei D-Radio Wissen und das hier ist Jonathan, der sich gerade mal ein halbes Stündchen auf dem Heuboden des heimischen Bauernhofs hingelegt hat, um einen kleinen Augenblick zur Ruhe zu kommen, als er aufwacht und eine völlig fremde Frau vor ihm steht.
Kennen wir uns?
Anka. Ich bin hier, um dir ein wenig unter die Arme zu greifen mit deinem Vater.
Ich habe geträumt von einem Engel, der mir hilft einzuschlafen.
Jonathan ist 23 und lebt auf diesem Bauernhof seiner Familie. Allerdings ist das Leben nicht besonders witzig für ihn. Jonathans Vater Burkhard hat Krebs und weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Jonathan kümmert sich also mit seinen 23 Jahren quasi um alles selbst, um den gesamten elterlichen Bauernhof auf diesem Kaff, auf dem er lebt. Er kümmert sich um seinen schwerkranken Vater und dann gibt es auch noch Martha, seine Tante, die Schwester seines Vaters, die aber sich seit Jahren schon ganz merkwürdig verhält, die weder mit ihrem Bruder, mit Burkhard, noch mit ihrem Neffen, mit Jonathan, groß ein Wort wechselt. Und je schlimmer die Situation und je schwerer auszuhalten die Situation für Jonathan wird, desto mehr Fragen möchte er eigentlich stellen. Er weiß nichts über seine Mutter, die gestorben ist, als er noch ein kleines Kind war. Er weiß nicht, warum sein Vater und seine Tante seit Jahren kein Wort mehr miteinander reden. Er weiß nicht, warum er sich um alles hier selbst kümmern muss. Mit diesem Familienproblem, das da irgendwo unter der Oberfläche wabert und sich langsam ein Loch durch diese scheinheilige Maske, die über dieser Familie liegt, frisst. Er muss das alles, erstmal hat er zumindest das Gefühl, irgendwie geregelt kriegen. 23 Jahre alt ist Jonathan im Film, 24 Jahre alt ist der Schauspieler, der ihn spielt, Jannis Niewöhner. Den haben wir vor einem Jahr gemeinsam ordentlich gefeiert für den Film Vier Könige. Das war diese Geschichte von vier Jugendlichen, die über Weihnachten in der Psychiatrie bleiben, zusammen mit ihrem Arzt und da versuchen, miteinander zurechtzukommen. Jetzt, wie gesagt, dieser Film, Jonathan, ist im Kino ab Donnerstag, also ab übermorgen, einer der vielen Neustarts, könnt ihr euch da angucken, wenn ihr so Familiendramen, die wirklich unter die Haut gehen, wenn ihr das abkönnt und wenn ihr auch eine zumindest zeitweise, wenn auch nicht erdrückende, aber in einigen Szenen des Films bedrückende Stille, wenn ihr sowas aushalten könnt und gut leben könnt mit einer Bildsprache, die sehr eindringlich ist, dann wäre Jonathan ein Film, den ich euch für ab Donnerstag ans Herz legen möchte. Gleich der Hauptdarsteller bei uns, Jannis Niewöhner in eine Stunde Film.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Eine Stunde Film ist hier bei D-Radio Wissen und wir treffen uns mit Jannis Niewöhner, den habe ich euch als Gast versprochen heute Abend. Schönen guten Abend erstmal.
Guten Abend, grüß dich.
Wir treffen uns im Hotel, zum Studiobesuch hat es nicht gereicht dieses Mal, ist nicht schlimm. Wir reden hier einfach über deinen neuen Film Jonathan.
Gerne.
Nach Vier Könige, zu dem haben wir uns fast vor einem Jahr getroffen, knappes Jahr ist es jetzt hier, ist das wieder ein ziemlich heftiger Film geworden, Jonathan. Hast du Gefallen gefunden an den eher heftigen Dramen?
Ja, an den kaputten Familiengeschichten und tiefen Abgründen. Ja, natürlich schon. Also ich glaube, dass das was ist, wo ich echt lange drauf gewartet habe, weil ich habe ja mit 10 Jahren angefangen und dann mit der Zeit kam schon irgendwie die Lust, bei all den Teenie- und Jugendfilmen, die ich gemacht habe, auch mal was in eine ganz andere Richtung zu machen, so, und nach dem zu suchen, was die Schauspielerei noch so für einen bereithält und auch vielleicht weswegen man das auch wirklich macht. So, ne? Und ich glaube, dass das schon diese Projekte sind, wo besonders viel Herz und Leidenschaft dranhängt und einfach auch Tiefe drin ist. So, ne? Und deshalb war das ein Film, den ich unbedingt machen wollte, wo ich das Drehbuch gelesen habe und ganz sofort klar war, ja, das will ich erzählen.
Jonathan findet im Verlauf der Geschichte etwas raus über seine Vergangenheit, was er so natürlich nicht geahnt hat, nicht ahnen konnte. Das ist, finde ich, so der große Unterschied zu Timo in Vier Könige. Der, als Timo kamst du auf die Bildflächen, das war ein Typ, der war grundaggressiv, der hat ein Aggressionsproblem gehabt. Jonathan ist ja eigentlich das Gegenteil. Der will ja eigentlich immer nur, dass alles gut ist. Der will seinem Vater helfen, der will, dass dieser Hof irgendwie weitergeht. Der entwickelt aber über das, was er rauskriegt, so eine Aggressivität, die dann aus ihm raus platzt.
Ja, absolut.
Was davon ist für dich anspruchsvoller zu spielen?
Ist ja immer so, wie kann man, so wo findet man sich selber eigentlich in der Rolle wieder? Und ich glaube, dass es bei beiden sehr stark war, sowohl bei Timo als auch bei Jonathan, aber bei Jonathan vielleicht noch ein bisschen mehr, dem war ich noch ein bisschen näher. Also eigentlich auch mit dem Harmoniebedürftigen, was dazukommt und der Aggression, die irgendwann ausbricht, weil sie sich aufgebaut hat. Und bei Timo war aber schon eigentlich, das war schon weiter weg und so. Und da musste man, glaube ich, nach der Aggression sehr in sich suchen, die da immer wieder da ist und immer bereit ist.
Man sortiert dich gerne dieser Clique junger Schauspieler zu. Da würde ich sagen, das sind so du, Emilia Schüle, Sonja Gerhardt, die Ochsenknecht-Brüder, Jella Haase, die ihr in verschiedenen Konstellationen immer auch schon mal zusammen gespielt habt. Ich habe mich gefragt, wie muss man sich das so 2016 vorstellen? Seid ihr dann in Anführungszeichen nur Kollegen oder bestenfalls auch miteinander befreundet? Oder netzwerkt ihr heute auch ganz anders miteinander durch Möglichkeiten von Social Media, keine Ahnung, dass man so im Kontakt steht und der eine hört was, da wird da jemand gesucht bei einem Casting und dann ruft man den an, den man kennt und sagt, ich glaube, das könnte was für dich sein, melde dich da mal.
Ja, also nein, grundsätzlich sind schon irgendwie aus vielen von diesen Filmbekanntschaften auch echte Freundschaften so geworden. Manchmal sind das Freundschaften, die wirklich im privaten Leben so weiter bestehen total, manchmal sind das Freundschaften, die einfach dann da sind, so wenn man sich eben sieht über den Beruf und beides finde ich sehr schön. Und dieses Netzwerken, das gibt's auf jeden Fall auch und das ist eigentlich wahnsinnig schön. Weniger über Social Media, als dass ich merke, man kriegt so ein Mitspracherecht, was dann die Entwicklung von Projekten angeht. Also wenn ich jetzt in einem Projekt bin, dann werde ich auch gefragt oder dann kann ich jemanden vorschlagen. Ne? Sei das jetzt jemand, der bekannt ist oder jemand, den ich gestern auf der Straße getroffen habe und irgendwie cool finde als Typ. Es wird so mehr auf einen gehört und es ist total schön zu merken, man kann diese Dinge, die man macht und natürlich diese Geschichten, die man erzählen will, noch mehr mitgestalten, als es früher so der Fall war. Und das ist total toll. Und dann merkt man, was alles möglich ist, genau, was so auch so Produktion und so angeht.
Planst du darüber hinaus auch schon so ein bisschen den Schritt weiter in Richtung parallel zur Schauspielerei, in Richtung Produktion vielleicht zu gehen, selber Filme zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist was ich unbedingt machen will oder wo ich merke, eben das, was sich jetzt gerade ergibt, so, das birgt Möglichkeiten in sich. Und da ich Film einfach liebe und eben nicht nur das Spielen, sondern so die Geschichten mit auch ins Leben zu rufen, will ich das machen, in welcher Form auch immer. Also ob das jetzt Regie ist oder eine Geschichte mit Schreiben, Produzieren, das wird sich noch so alles zeigen, aber ich bin schon an so Geschichten dran, mit Leuten oder zum Beispiel mit Regisseuren, die wir zusammen so erzählen wollen und wo wir zusammen uns treffen mit Autoren. Und genau, das ist so ein langsamer Schritt in die Richtung. Und gucken, was sich da ergibt, aber das will ich auf jeden Fall alles nutzen.
Bei knapp 20 Filmen, die du gedreht hast, seit du 10, 11, 12 bist, also es ging ja relativ früh auch los, ich habe mich gefragt zwischendurch auch, also gegenüber den Filmen, die einfach sowohl sehr gut gelaufen als auch sehr gut angekommen sind, wie hart muss man im Nehmen sein, wenn man so gerade in so einem Alter von um 16 als junger Schauspieler zwischendurch dann auch mal, ich will nicht sagen Prügel einstecken muss, aber wenn es dann auch mal echt so Negativkritiken hagelt für, weiß ich nicht, Filme wie Gangs oder Sommer damals.
Also ich glaube, dass das natürlich die Filme sind, die oft prädestiniert für so Negativkritiken sind, klar. Also das sind ja oft auch die Filme, die viele Leute gehen. Leider ist es ja so, dass fast ausschließlich Romantic Comedies zum Beispiel gut laufen im deutschen Kino im Moment, ne? Und das ist irgendwie eine Tatsache, die einfach traurig ist. Andererseits mache ich sowas auch gerne, weil für mich ist eben auch das Kino, wie gesagt. Und diese Kritiken, die, finde ich, haben immer so ihre Berechtigung. Und da ist natürlich auch ein Teil in mir, glaube ich, der denen zustimmt, aber nie so sehr, dass ich sagen würde, das ist ein Grund für mich, das nicht zu machen. Sondern ich finde, man muss immer, wenn man sowas macht, auch mit einer entsprechenden Leichtigkeit rangehen und sagen, warum wird dieser Film gemacht, damit Leute Spaß haben und sich irgendwie auch mal den Kopf ausschalten können und so. Und wenn Leute das kritisieren, dann ist das absolut okay und dann verstehe ich das, aber dann ist das eben genau kein Grund, das nicht zu machen.
Mhm. Ja. Was hilft in dem Fall am meisten? Starkes Selbstbewusstsein, gute Freunde oder das kleine 15.000 Einwohner-Örtchen, aus dem man kommt, der kleine Stadtteil von Krefeld, in dem man sich dann mal für ein paar Tage zurückzieht?
Ja, wahrscheinlich sowas, aber das sind auch Dinge, die kriegt man ja gar nicht bis nur kurz irgendwie mit. Also das ist dann ja auch nicht mein Leben, mich irgendwie damit auseinanderzusetzen. So, natürlich kann man sowas lesen und dann findet man das ja vielleicht kurz mal blöd oder denkt darüber nach, so, aber dann ist man ja ziemlich schnell. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man weiß, warum man es gemacht hat. Also warum man selbst das gemacht hat und ob man das vertreten kann. Und das ist meistens der Fall, dass man das kann, weil sonst hätte man es nicht gemacht.
Wie geht's weiter, bis wir uns in hoffentlich spätestens einem Jahr wiedersehen?
Ja, hoffentlich. Ich mache jetzt eben eine Komödie mit Annika Decker, die heißt High Society. Da haben wir letzte Woche angefangen zu drehen. Die wird, glaube ich, sehr witzig und genau, einfach etwas leichter. Dann,
Annika Decker, die Frau, die auch jahrelang sehr erfolgreich für Til Schweiger geschrieben hat.
Genau, und Traumfrauen rausgebracht hat als erstes Regieprojekt. Genau, das macht total viel Spaß. Dann habe ich Jugend ohne Gott gedreht. Das wird, glaube ich, ein sehr spannender Film, eine Romanverfilmung auch, der nächstes Jahr ins Kino kommt. Der ist sowohl Mainstream als auch irgendwie eine sehr tiefgründige, aktuelle Thematik so. Und dann kommt noch Maximilian, das ist ein Dreiteiler fürs ZDF von Andreas Prochaska, ein wahnsinnig toller österreichischer Regisseur und Mittelalterfilm. Und der kommt nächstes Jahr im März.
Also ich sehe, wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen zu machen um dich. Janis Nevener, vielen Dank.
Jo, danke
auch. Für den Besuch bei uns. Gern gesehener Gast in eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Und dann sagen wir einfach bis demnächst.
So machen wir es.
Danke dir.
Danke dir.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Eine Stunde Film für diesen Dienstagabend, quasi mit den Nerven am Ende. Ich hatte euch vorgewarnt, eingangs zu Beginn der Sendung gesagt, dass so wahnsinnig viele Filme diese Woche starten, die wir überhaupt in dieser einen Stunde gar nicht alle besprechen können. Wichtig war mir, dass wir über Jonathan gesprochen haben. Wichtig war mir, dass wir über Nebel im August gesprochen haben. Wir haben aufgedröselt, ob sich das neue Blair Witch Projekt, was jetzt ab Donnerstag im Kino läuft, irgendwie lohnt oder nicht. Da haben wir Anna Wollner drauf angesetzt. Und jetzt will ich wenigstens ein paar der übrigen Filme, die jetzt auch am Donnerstag noch starten, in so einer Art Schnelldurchlauf noch mit euch abhandeln. Einfach, weil es so viele waren, die auch irgendwie ihre Berechtigung haben sollten. Nächster Film, den ich erwähnen muss heute Abend noch, ist Die Insel der besonderen Kinder. Das ist nämlich der neue Tim Burton-Film. Interessanterweise ohne Johnny Depp, wer hätte das gedacht, kommt nicht so oft vor. Dafür spielt die weibliche Hauptrolle Eva Green und den Bösewicht spielt Samuel L. Jackson. Falls ihr die Geschichte nicht kennt, das Buch nicht kennt, Die Insel der besonderen Kinder, müsst ihr euch ein bisschen vorstellen, wie Professor Xaviers Schule für begabte Kinder, also so ein bisschen wie bei den X-Men, sind alles Jungs und Mädels, die besondere Fähigkeiten haben und die wegen dieser Fähigkeiten natürlich auch gejagt werden, hier in dem Fall von Bösewicht Samuel L. Jackson. Ist ein Fantasy-Film, der Spaß macht, ihn sich anzugucken, allerdings auch sehr ruhiges Fantasy-Fahrwasser bietet, also so ein bisschen was zum Berieseln lassen. Muss man vielleicht nicht zwingend für ins Kino gehen, wenn man jetzt nicht der ultra große Tim Burton oder Fantasy-Fan ist. Es ist nicht einer seiner besten Filme, kann man sich auch irgendwann ausleihen. Und der letzte Film, in den ich einen Kurzblick mit euch werfen möchte heute Abend, der heißt Sausage Party und der hat mich einige einigermaßen bis mittelmäßig verstört aus dem Kino entlassen. Es ist ein Animationsfilm, entstanden unter der Regie von Seth Rogen. Ihr wisst, dass der Typ für seinen derben Humor bekannt ist. Hat ja unter anderem Das Interview gemacht, zusammen mit James Franco, wo die beiden unterwegs waren. Ihr erinnert euch, um den nordkoreanischen Diktator zu interviewen. Das ist so ein Seth Rogen-Film gewesen. Und jetzt kommt halt Sausage Party von ihm, ein Animationsfilm. Ich sag mal nicht zu viel, hört einfach mal kurz rein.
Also, morgen ist dann wohl der große Tag, hä? Du und ich, dann werden wir offiziell ein Paar, oder?
Zum Glück haben die Götter unsere Packungen nebeneinander gestellt.
Na, sie wissen, dass wir zusammengehören.
Es ist, als ob wir füreinander geschaffen wären.
Ich kann's gar nicht erwarten, endlich tief in dir zu stecken, ganz ohne Lümmeltüte. Aber fürs Gesamtbild, ich bin wahnsinnig nervös, deswegen keine Ahnung, ob ich's überhaupt drauf hab. Ich meine, wie du siehst, habe ich vorher noch nie in einem Brötchen gesteckt, also.
Hey, mir geht es doch genauso. Ich wurde noch nie geöffnet. Ich meine, ich bin noch ganz eng.
Oh, mein Darm platzt gleich.
Gut, das ist so eine Art von Humor, kann man witzig finden, muss man vielleicht auch nicht unbedingt, wie sich da ein Hotdog-Würstchen und das entsprechende dazugehörige Hotdog-Brötchen noch in ihren Verpackungen im Supermarkt miteinander unterhalten. Die ganzen Lebensmittel im Supermarkt haben das Gefühl, wenn sie gekauft werden, dann würden sie befreit, dann würden sie erlöst, kommen dann mit nach Hause zu den Menschen und stellen da fest, nee, sie werden nicht befreit und nicht erlöst, sondern sie werden ganz profan gefressen von den Menschen. Und daraus entsteht dann so eine Art Animations-Horror-Splatter-Komödien-Irrsinn. Wie gesagt, mich hat er mittelmäßig verstört zurückgelassen. Allerdings würde ich da unterm Strich ein Sehenswert drunter kritzeln, weil es einfach auch gerade im Sinne eines Animationsfilms echt einfach mal was ganz anderes ist. Also wenn ihr so den gerade eben gehörten etwas derberen, zweideutigen Pipi-Kaka-Pimmel-Humor, wenn ihr da zwischendurch mal Bock drauf habt, dann lasst euch vielleicht mal von Sausage Party ab Donnerstag überraschen. So. Eine vollgestopfte Stunde Film ist vorbei. Ich halte jetzt die Klappe, zumindest eine Woche lang bis nächsten Dienstag. Tom Westholt ist raus. Bedanke mich für heute Abend fürs Zuhören. Nächsten Dienstag 20 Uhr wieder eine Stunde Film. Bis dahin habt ihr eine schöne Woche gefälligst. Macht's gut.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.